Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Willkommen auf dem Raumschiff Business Shift. Heute nehmen wir Kurs auf eine außergewöhnliche Mission, die uns in bislang unerforschte Sphären der Nachhaltigkeit führt. Auf der Brücke und an meiner Seite auf den Weg in die Galaxien der Nachhaltigkeit ist wie immer unsere Expertin vom TÜV Rheinland, Dr. Bahar Schad Krause. Liebe Bahar, großartig, dass du wieder da bist.
Hallo.
Gemeinsam richten wir den Fokus heute auf eine Branche, die für ihre Hightech-Innovation bekannt ist, aber selten mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht wird, die Raumfahrt. Die Herausforderungen sind enorm. Wie können Raketen zum Beispiel ressourcenschonender werden? Welche Strategien helfen, Weltraumschrott zu vermeiden? Und welche revolutionären Technologien aus der Schwerelosigkeit könnten unser Leben auf der Erde nachhaltiger gestalten? Denn ob auf der internationalen Raumstation, bei Mondmissionen oder auf dem Weg zum Mars, nachhaltige Ansätze spielen im Orbit eine viel größere Rolle, als das auf den ersten Blick zu sehen ist. Mehr darüber werden wir von unserem heutigen Gast erfahren. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Raumfahrt und als Leiter von internationalen Missionen gibt er uns exklusive Einblicke in die Zukunft der bemannten und unbemannten Raumfahrt und das alles durch die Linse der Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Volker Schmid. Hallo Volker.
Hallo.
Volker, du bist Leiter des ISS-Programms beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, ein erfahrener Raumfahrtingenieur, führender Missionsmanager und du berätst den DLR-Vorstand in strategischen Raumfahrtfragen. Bevor wir jetzt aber loslegen, ja, mit Hypergeschwindigkeit in den Weltraum, erst einmal eine persönliche Frage. Kirk oder Spock? Picard oder Riker? Wer bist du?
Oh, schwierige Frage. Also meiner Frisur nach müsste ich Picard sein. Aber ich gebe zu, Captain Kirk hat mich inspiriert, in die Raumfahrt zu gehen als Kind. Spock ist grandios, hätte ich gerne als Lehrer gehabt. Mir gefallen die spitzen Ohren. Habe ich vielleicht auch hin und wieder, aber es ist großartig. Und Riker ist natürlich Draufgänger, der Wunschschwiegersohn wäre ich, glaube ich, gern gewesen. Also zeitenweise. Aber ein Mix aus allen vier ist nicht schlecht.
Okay, das nehmen wir mal so mit. Und du hast gerade gesagt, Kirk war so ein bisschen dein Vorbild. Du wolltest ja schon als Kind in die Raumfahrt. Ich wollte Feuerwehrmann werden. Was bewegt einen als Kind, sich gegen die Feuerwehr zu entscheiden für die Raumfahrt? Und was hast du gemacht, dass du da auch wirklich angekommen bist?
Ja, das ist ist ein langer Weg und ich bin im Schwarzwald geboren, da sagte mal jemand, na, du warst den Sternen etwas näher, aber gut, die Nächte waren dunkel, man hat das Universum gesehen und was mir unheimlich gefallen hat, das ist grenzenlos, inspirierend. Was ist da draußen? Ist da noch Leben? Am Mond vorbei, ja, das war auch die Zeit der Mondlandungen. Also das war eine riesen Zeit und dann die Science Fiction natürlich, Raumpatrouille Orion, Raumschiff Enterprise, Forschung in unbekannte Galaxien, Außerirdische, das ist ein buntes Universum gewesen, spannend, tolle Geschichten, viel gelesen, also das war sagenhaft und ja, ich wollte Teil der Zukunft sein, so das war mein Antrieb und das Geheimnis, wie ich dahin gekommen bin, war ein langer Weg über viele Umwege. Das Geheimnis ist, nicht aufzugeben, daran zu glauben, den Traum nie aus den Augen zu verlieren und die Chancen zu ergreifen, sofern sie sich bieten. Und manchmal muss man auch beiseite treten und warten. Chance Nummer zwei ist vielleicht besser wie Chance Nummer eins.
Du warst ja nie selber im Weltraum, beiseite treten und warten. Hättest du das gerne auch gemacht, dass du selber gern auf einer Mission unterwegs gewesen wärst?
Ja, klar, natürlich. Aber hat sich nicht ergeben. Das ist ein harscher Prozess, als Astronaut ausgewählt zu werden. Ich habe mich der Sache nie gestellt. Musste ich auch nicht, aber ich war natürlich als Foto im Weltall, als Experimentator im Weltall, Und ja, ich habe so ungefähr 15 IS-Experimente mit betreut, mit ausgedacht, ja, begleitet. Und insofern auf 3,5 ISS-Missionen, davor ATV-Missionen. Also mehr geht eigentlich kaum und ja, alles gut.
Ja, du warst ja Missionsleiter bei Alexander Gerst und Matthias Maurer. Was macht so ein Missionsleiter genau?
Ja, also das ist vielschichtig. Erstmal, wir sitzen nicht an der Konsole im Kontrollraum und sagen, jetzt muss den Schalter bewegen. Es ist mehr so, ich hole mal ein bisschen aus dafür, das ist mehr so eine, na, hört sich bold an, aber ist so ein Bundestrainertätigkeit, ne? Integrieren, Team Deutschland spielen. Wir wollen Weltmeister werden. So, so ein bisschen so hat's den Flavor, den Touch so, ja. Also Missionsleiter gibt's mehrere natürlich. Wie gesagt, das NASA, ESA und eben dann fürs DLR. Also wir haben die deutschen Inhalte zusammengebracht, integriert, eingebunden, vorbereitet. Wir haben die Partner begleitet. Da ist viel Dokumentation zu machen, Sicherheit, da kommen wir vielleicht später noch zu. Flugsicherheit, Experimente zum Fluge hin zu bewegen, zu bringen, gucken, wenn sie noch nicht reif sind, mach sie reif, ja, mach sie qualifiziert. Dann natürlich die Storyline zu bauen auch oder mitzuentwickeln. Das war vor allen Dingen bei der ersten Gerst-Mission der Fall. Da waren 8 Jahre Pause zwischen Thomas Reiter und das ist ein halbes Leben in der Raumfahrt. Social Media kam dazu neu auf. Ja, was für Geschichten bringen wir? Wie inspirieren wir die Jugend, die nächste Generation? Das ist ganz wichtig. Und welche Geschichten erzählen wir? Ne, das ist extrem, extrem wichtig, dass man versucht, dem Steuerzahler, das ist jetzt banal, dem Steuerzahler aufzuzeigen, was wird mit seinem Geld gemacht. Und das geben wir ja aus, ja, auf der Erde. Und was erreichen wir an Inspiration, an Innovation auch? Was bringen wir an Zukunft runter auf die Erde? Das ist extrem, extrem wichtig.
Und das hat ja auch geklappt, ne? Also wir haben ja alle zugeschaut, wie der Alexander Gerst oben die Bilder gemacht hat, wie er da unterwegs war. Und das war ja schon für uns alle sehr spannend, ne? Also du meinst eben Social Media und das, ne, wir, ich sag jetzt mal diejenigen, die nicht dabei sein können, aber trotzdem das Gefühl haben, wir sind irgendwie dabei. Das finde ich schon toll. Das haben wir alle schon auch miterlebt und mitverfolgt.
Absolut, das ist genau der Punkt, den du ansprichst, Bahar. Das ist sind Lagerfeuergeschichten, mhm. Teilhabe.
Ja. Ja.
Mitzubekommen, was passiert da tagtäglich, das ist spannend. Und was haben wir davon? Und Alex Gerst hat immer gesagt, naja, wir können wählen. Wir sind alle auf dem Raumschiff Erde und das ist so. Wir fliegen mit 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Und wir können wählen, sind wir als Passagiere auf dem Planeten oder auf dem Raumschiff Erde oder Teil der Besatzung. Und für uns als Missionsteam war immer klar, wir sind natürlich Teil der Besatzung im Maschinenraum. Ja, das ist ganz klar. Und ja, das ist großartig. Und Social Media hat natürlich allen gezeigt, erstmal wie verletzlich unser Planet ist, welche Eindrücke es gibt und natürlich top geschildert von Alex und seiner Crew.
Ja, und auch fantastische Bilder, ne? Und aber auch tatsächlich auch mit Geschichten zu, ne, unser schöner Planet und den müssen wir auch erhalten, ne? Erinnere ich mich, dass es da auch einige Geschichten gab, wo ich weiß es gar nicht mehr, wo Wälder zu sehen waren, die abgestorben sind oder wo auch Überschwemmungen oder so zu sehen waren, wenn ich mich da recht entsinne. Das ist ja auch ein Teil, ne, der Geschichte auch zu zeigen. Die Welt ist wunderschön, ne? Die Bilder, die wir da sehen. Aber wir sehen eben auch, dass sie in einigen Teilen vielleicht nicht mehr ganz so erhalten ist, wie wir uns das wünschen würden.
Ganz genau. Man sieht zum Beispiel Naturkatastrophen,
ja.
Die Auswirkungen von der Abholzung im Amazonas zum Beispiel. Ja, das ist, wie sich das reinfrisst in die Natur quasi. Mhm. Und das ist unsere Lunge, davon leben wir.
Mhm.
Das beeinflusst das Wetter. Ja, man sieht Sandstürme aus der Sahara, die mehrere tausend Kilometer weit auf die See rausgehen und auf die Meere. Also das hat... Und das, man ist in 90 Minuten einmal rum. Also das ändert sich ständig. Ne? Man macht 16 Umläufe um unseren Planeten am Tag. Und man kriegt so viele Eindrücke, wenn man die Zeit hat, aus dem Fenster zu gucken. Mhm. Die hat man nicht. Aber und das zeigt, wie verletzlich unsere Welt ist. Und wir müssen sie erhalten. Und Darum geht es ja heute auch in dem Thema.
Ja, du hast es vorhin auch gerade angesprochen. Das Thema Raumfahrt ist doch sehr ressourcenintensiv. Also es werden viele Gelder hineingesteckt. Man muss dann eben auch die Geschichte erzählen, warum man die Gelder hineinsteckt. Aber es werden eben nicht nur Gelder verbraucht, sondern auch sehr viele Ressourcen. Also wenn wir zum Beispiel einen Raketenstart nehmen, um direkt mal zum Thema Nachhaltigkeit zu kommen, gibt es irgendwie so eine Messung, mit was kann man so einen Raketenstart vergleichen, wenn man sich den ökologischen Fußabdruck anguckt?
Ja, das ist ein bisschen zwiespältig. Also ich sag mal so, die Raumfahrt, auch die Luftfahrt muss ja leicht bauen, leicht und stabil. Also von der Seite her sind wir relativ sparsam mit den Ressourcen. Ja, also wir brauchen wenig Material, sage ich mal, um eine Rakete zu basteln oder zu bauen, zu produzieren. Und natürlich, je mehr Flüge man macht, ne, das summiert sich auch, aber da muss ja der ganze Treibstoff rein. Also wir dürfen ja nicht zu schwer werden. Also 90% sind Treibstoff. Ja. Und auch da, ja klar, das hat einen Fußabdruck für die Atmosphäre, aber wir verbrennen stöchiometrisch. Das heißt, wir verbrennen im chemischen Gleichgewicht. Ja, wenn wir also idealerweise Wasserstoff und Sauerstoff haben, wie bei der Ariane 6 jetzt, dann wird der Treibstoff so verbrannt, dass genau das richtige Mischungsverhältnis ist, dass wir so wenig Schadstoffe wie möglich haben, um eben Energie maximal oder die Ausströmgeschwindigkeit maximal zu kriegen. Das ist gegeben. Aber natürlich haben wir auch Feststoffmotoren, die verbrennen keine so guten Treibstoffe, ja. Geht manchmal nicht anders. Noch sind wir nicht da, dass wir einen Schalter umlegen und sagen, wir fliegen jetzt elektrisch da hoch oder mit Warp-Antrieb wie die Enterprise. Da sind wir noch lange nicht, ja. Also wir werden auf die nächsten Jahre mit chemischen Antrieben leben müssen. Das, sagen wir mal, der Fußabdruck, der ist ja Erde-Umlaufbahntransport, ja, und da müssen wir besser werden. Wir haben jetzt Green Propellants, also im Endeffekt ja nachhaltige Treibstoffe, das kommt mehr und mehr in der Raumfahrt, auch in der Luftfahrt. Das ist ein riesen Thema, wo das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt umfassend forscht. Aber natürlich, wir sind nicht da, dass wir jetzt sagen, wir ersetzen jetzt von heute auf morgen alles andere. Das wird noch dauern, ja. Aber man arbeitet mit Hochdruck dran und auch mit einigen Erfolgen. In der Luftfahrt sind das die Kondensstreifen, wo mit nachhaltig erzeugtem Kraftstoff die Rußpartikel nahezu auf Null gebracht werden. Damit eben keine Kondensstreifen. Und bei der Raumfahrt versucht man das mit Green Propellant, also mit Methan, flüssigem Methan zum Beispiel, was deutlich besser ist wie andere Chemikalien. Da ist man aber noch nicht zu 100%, keine Frage. Wird noch dauern. Aber man arbeitet dran.
Ja, finde ich sehr, sehr spannend, weil das eine ist ja der Transport zum Beispiel zur ISS. Und das andere ist, wenn du dann auf der ISS bist, das ist ja auch ein geschlossenes System. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal von dem Verbrauch eines energiespendenden etwas weiter bewegen, bin ich ja vielleicht dann auf der ISS und da muss ja alles irgendwie im Gleichgewicht sein. Also das heißt, welche Maßnahmen führt man da so ein, dass eben so Ressourcen wie Wasser, Luft und Energie wirklich effizient und letztlich auch nachhaltig genutzt werden?
Ja, das ist ein sehr weit umfassendes Thema, sehr komplex. Und das ist auch eine lange Entwicklung gewesen. Jetzt kann man sich ja vorstellen, in den Medien ist ja bekannt, das Fliegen ja ab und an Raumkapseln und Versorgungsraumschiffe zur internationalen Raumstation. Europa hat ein Versorgungsraumschiff gebaut, seinerzeit das ATV. Das ist 5-mal geflogen und hat bei jedem Flug ja Nahrungsmittel, Astronautengüter, also Kleidung, Ersatzteile, Experimente, aber eben auch Luft, Trinkwasser, Brauchwasser und Treibstoff hochgebracht. Treibstoff zum Beispiel für das russische Servicemodul Svesta, was in der Lage ist, dann die ISS auch in der Umlaufbahn anzuheben oder abzubremsen oder auch Trümmern mal auszuweichen. Und dieser Treibstoff wurde dann auf Knopfdruck über den Andockstutzen sozusagen, über das Kopplungsgerät umgepumpt. Wasser Stichwort Wasser und Luft. Da hat sich in den letzten Jahren einiges ergeben. Das Wasser wird heute, also das Trinkwasser wird heute zu über 90% recycelt, wieder aufbereitet. Und die Astronauten sagen immer, ja, mein Kaffee von heute ist dein Tee von morgen. Ja. Das ist wirklich so. Also der Gedanke ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert und es ist absolut astrein. Ja, also es geht gar nicht anders. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt, sagen wir mal, Richtung Mond- und Mars-Mission, also wenn man mal jetzt den Schritt weiter hinaus wagen möchte, dann ist das unabdingbar. Kurzes Rechenbeispiel, nehmen wir mal eine Mars-Mission mit 6 Personen. Und diese Mars-Mission, die haben so 1000 Tage ungefähr, so klassische Missionsszenarien. Dann, wenn wir 6 Personen sind, haben wir 3 Liter Trinkwasser, 3 Liter Brauchwasser am Tag ungefähr, was nicht zu viel kalkuliert ist. Dusche gibt's nur mit feuchten Tüchern. Dann haben wir mal 1000 Tage, 6 Personen, haben wir 36 Tonnen nur für Wasser. Ja. Mit Reserve machen wir 40 Tonnen. So, da haben wir noch nichts gegessen, da haben wir noch nichts angezogen, da haben wir noch kein Experiment, da haben wir sonst nichts, keine Sicherheiten. Ja, also das sind im Endeffekt 40 Tonnen Wasser, sind 2 Ariane 5 Transportladungen. Ja, ist ganz schön viel, ne? Nur für Trinkwasser. So, und das heißt, die Aufgabe für solche weitergehenden Missionen ist, die Stoffkreisläufe weiterzuschließen. Das heißt also, ich muss am besten Nahrungsmittel anbauen. Ich muss gucken, dass ich meine Abfälle, nehmen wir jetzt mal konkret die Toilette, die Fäkalien, das sind Ressourcen in der Tat. Ja, das sind Nährstoffe, die muss ich halt recyceln, wiederverwenden, so aufbereiten, dass ich sie nutzen kann und dass sie schadlos für Leib und Leben und für System verwendet werden können. Da sind wir noch lange nicht. Also die Technologie muss robuster gemacht werden, um Größenklassen mehr wie heute. Das hilft uns natürlich dann auch mal für die Erde irgendwann. Ja, wenn wir nicht mehr Dinge wegwerfen, sondern wir haben sie so robust, dass sie, ich sag mal, 30 Jahre unkaputtbar sind.
Aber wie toll, ne? Ja. So optimiert aus bestimmten Gründen, nämlich Ressourcengründen, Platzgründen, Gründen aus Endlichkeit, Mission Mond, Mission Mars. Warum gibt es eigentlich keine Mission Erde, ne? Oder Mission Mensch? Weil wir haben ja im Prinzip die gleichen Bedingungen, ne? Eigentlich eine gute, ich sage jetzt mal, eine gute Vorlage oder ein super Beispiel, an dem wir uns ja eigentlich auch mal orientieren könnten.
Absolut. Also das ist ein super, super Pfad. Es geht immer um die Mission Erde. Die haben wir immer dabei. Mhm. Wir gehen für die Erde ins All. Immer. Egal, wo wir hingehen. Sei es nur durch Erlangung von neuen Wissen, sei es durch Technologieexperimente auf der Raumstation. Das Ziel ist immer, das Leben auf der Erde zu verbessern, nachhaltiger zu machen, Ressourcen zu schonen und Ressourcen zu erhalten auch. Also unsere Biosphäre zu erhalten, das ist der Hauptgrund, warum wir mit ins All gehen.
Und diese Erkenntnisse, die sind ja, ne, die werden ja veröffentlicht, die sind ja frei verfügbar oder, ne, publiziert. Werden die auch dann genutzt? Also ich frage jetzt einfach mal ganz platt, ne? Also wir haben ja hier unsere Wirtschaft, unsere Industrie und wollen ja auch nachhaltiger werden. Finden diese Erkenntnisse irgendwo auch ihren Platz? Also in der Wirtschaft?
Ja, natürlich. Also das ist vielleicht nicht immer sofort ersichtlich oder nicht sofort spürbar, weil diese Prozesse dauern. Ich gebe gleich ein Beispiel dazu, aber das wird schon gemacht und die Ergebnisse werden auch regelmäßig veröffentlicht. Das sind dicke Kataloge für jeden einsehbar und die heißen zum Beispiel bei der NASA Benefits for Humankind. Also das sind große Kataloge, wo man jedes Experiment nachlesen kann. Warum dauert das so lange? Naja, das muss verifiziert werden. Jeder kann ein Experiment machen, das klappt heute. Heute Morgen klappt es dann nicht mehr. Das muss fundiert sein. Und ihr habt es angesprochen oder angedeutet, die Industrie ist sehr groß beteiligt. Das sind zum Beispiel gerade in den Materialwissenschaften hunderte von Wissenschaftlern. Das sind ganze Communities, die Fragestellungen nachgehen, zum Beispiel von neuen Metalllegierungen. Ja, ich kann Dinge auf der ISS machen, die kann ich am Erdboden gar nicht erforschen. Ja, also weil ich da oben eben permanent Schwerelosigkeit habe. Und zum Beispiel Nachhaltigkeit. Da haben wir bei Matthias Mauers Mission Cosmic Kiss haben wir ein Betonexperiment an Bord gehabt. Jetzt muss man wissen, Beton, die weltweite Produktion von Zement, die emittiert mehr CO2 wie der ganze weltweite Flugverkehr oder Verkehr. Also 1/7 ungefähr des weltweiten CO2s geht's auf Zement zurück. Ne? Mhm. Die Öfen, die Zement brennen, die laufen 24/7, 365. mit Ölbetrieben nicht gut. Ne? So, was passiert damit? Das Ziel war, einen optimalen Beton zu kriegen. Das heißt, die Tragfähigkeit maximal zu haben, das Gefüge so gut wie möglich, so homogen wie möglich zu machen, ist auf der Erde gar nicht denkbar. Aber auf der Raumstation habe ich ja keine Konvektion. Das heißt, nichts Schweres setzt sich nicht ab, sondern es bleibt in der Schwebe und erstarrt eigentlich optimal. Und dann werden die Proben, die wurden alle zurückgebracht und auf Belastung getestet und auch die Gefüge untersucht. Und damit habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn sowas umgesetzt werden kann, wenn ich also die Prozessparameter für die irdische Herstellung so steuern kann, dass ich besseres Gefüge, bessere Mischungsverhältnisse kriege, brauche ich einmal weniger Beton in Summe. Und zum Zweiten habe ich dann eine verbesserte Tragfähigkeit. Das heißt also, ich optimiere von beiden Seiten her und das schont Ressourcen. Und wenn ich dann noch hinkriege, dass ich den CO2-Ausstoß minimiere, dann bin ich gut. Aber das ist natürlich ein langer Prozess und ich kann ja auch niemanden aufgrund meiner Erkenntnisse sofort zwingen, das umzusetzen. Also es ist einfach, das muss sich ein wirtschaftlicher Vorteil für die Industrien ergeben, dann wird es gemacht.
Braucht ja natürlich auch eine gewisse Umsetzungsdauer, ja. Ne? Ja. Aber das wusste ich zum Beispiel nicht. Also das ist ja wirklich ein tolles Beispiel.
Und wir hatten dabei auch 5 Proben. Also Beton ist ja ein Gemisch aus Sand, Wasser, Zement und einigen Additiven, die die Fließfähigkeit verbessern. Und wir hatten ein sogenanntes Mondsimulat dabei. Das ist also vulkanischen Ursprungs. Das entspricht den Eigenschaften, also Basaltstaub, das entspricht den Eigenschaften des Mondregoliths des Staubs. Und da hat man auch 5 Betonproben erzeugt. Das Ziel ist natürlich auch auf dem Mond später nicht eine Logistikkette aufzubauen, Erde-Mond. Sehr teuer, sehr ressourcenfressend, sondern möglichst in situ, also das heißt vor Ort, die Ressourcen zu nutzen. Wir wissen, auf dem Mond gibt es Wasser. Und was kann ich mit dem Mondregolith alles machen? Ich könnte Sauerstoff produzieren, das Wasser kann ich aufspalten, erstmal nutzen als Trinkbrauchwasser, aber eben also auch aufspalten, Wasserstoff, Sauerstoff als Raketentreibstoff und dann mit kleineren Raketen weiter ins Sonnensystem zu fliegen, zum Beispiel Mars. Ja, dass ich nicht mehr den Gravitationstrichter der Erde überwinden muss, sondern auf dem Mond ist es einfacher. Ich kann mit kleineren Raketen auch ans Ziel kommen. Und da wird's ja dann auch nachhaltiger. Stichwort seltene Erden zum Beispiel geht ja auch immer durch die Medien. Gibt's auf dem Mond auch. Noch ist der Abbau nicht wirtschaftlich, aber wer weiß, was in Zukunft alles passiert, ja, wenn ich das hinbekomme. Kann das sein? Die ersten Solarzellen waren auch nicht wirtschaftlich mit einem Wirkungsgrad von 1%. Heute ist es eine der Säulen der Energieerzeugung. Also man weiß nicht.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Auf der einen Seite in situ, also quasi mit Mondstaub, wenn ich auf dem Mond bin, zu arbeiten. Ein weiteres Thema ist ja auch Asteroid Mining, ne? Dass man sagt, okay, wir versuchen herumfliegende Asteroiden anzuzapfen und auch da Energie draus zu gewinnen oder auch mit dem Material zu arbeiten, ne?
Genau, das ist vor allen Dingen in den USA, ich will nicht sagen ein gewisser Hype, aber sehr populär, auch betrieben durch Astronautenveteranen wie Rusty Schweikart zum Beispiel, aber macht natürlich Sinn. Klar, die Asteroiden, und da gibt es viele im Sonnensystem, das ist sozusagen der Schutt oder das Überbleibsel der Sonnensystementstehung. Und da hat man sehr viele interessante Rohstoffe. So, das Problem ist natürlich, einmal dahin zu gelangen, B, da anzudocken und zu bleiben und dann die Sachen abzubauen und so aufzubereiten, dass ich sie nutzen kann. Und da ist natürlich die Vorstufe dahin ist natürlich gewaltig. Ne? Da sind wir noch nicht. Also von der Wirtschaftlichkeit noch nicht da, aber das kann in Zukunft kommen. Das heißt, alles in der Raumfahrt geht's alles oder ist der Hauptkostentreiber ist der Transport. Ja, von A nach B, das sind 70% der Kosten. Und wenn wir das klein kriegen oder runterkriegen, dann rechnet sich das vielleicht irgendwann. Also da ist Charles Lindbergh hat gesagt, naja, die Sterne ansteuern, das ist eine Aufgabe für Generationen. Leider hat er recht.
Wir arbeiten ja, dran. Genau. Ja, das eine ist ja der Weg dahin und du hast auch gerade darüber gesprochen, wie man daran arbeitet, da wirklich ressourcenschonender und eher auch in Kreisläufen zu denken. Nichtsdestotrotz gibt es ja Weltraummüll. Man spricht auch vom Weltraumschrott. Man hört das ja immer nur hier auf der Erde. Aber kannst du dazu vielleicht auch was sagen, wie da im Moment so der Status ist? Weil man hört ja, naja, unsere Satelliten seien in Gefahr durch diesen Schrott, weil der die Satelliten crashen würde. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, natürlich. Also ist ein Riesenproblem. Weltraummüll oder Space Debris ist ganz, 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 ganz gefährlich und wird zunehmend, also wir müssen das Problem lösen. Ja, sonst versauen wir uns oder verunstalten wir unser eigenes Geschäftsfeld. Ja. Und die Unfälle passieren ja. Also es hat Satelliten getroffen oder durch Kollisionen, die sind getroffen worden durch Fragmente kaputter Satelliten, explodierte Oberstufen, all das passiert. Ich gebe mal einfach so ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. Also bei einer frühen Space Shuttle Mission, ich glaube das war STS-7, da hat ein Lackpartikel fast die Frontscheibe des Shuttles durchschlagen. Ja. Jetzt hat man ja 8 Kilometer pro Sekunde ungefähr auf der niederen Umlaufbahn, so in 200, 400 Kilometern Höhe ungefähr Raumstation. Und wenn da ein Teilchen auf Gegenkurs kommt, dann hat man 16 Kilometer pro Sekunde. Das ist Wahnsinn, ja. Also, und die kinetische Energie ist 1/2 mv². Also die Geschwindigkeit geht quadratisch ein in die Energie. Und das ist ganz heftig. Also da kann ein kleiner Partikel, ein Sandkorn, kann große Schäden erzeugen. Und wenn das zum Beispiel ein Computer trifft oder eine Treibstoffleitung oder irgendwas, dann war es das in der Regel für ein System. So, und noch schlimmer natürlich, wenn Menschen da oben sind. Also deswegen baut man die Raumstation mit Doppelwandbauweise, hat dann nochmal ein sogenanntes Debris-Schild nochmal außen für die gefährdeten Bereiche und man sagt, okay, so eine Raumstation ist schadenstolerant oder gerade noch schadenstolerant für ein Zentimeter große Teile, was man nicht ausprobieren will, auf keinen Fall.
Aber das ist dann, das kann man ja nicht planen. Oder kann man, ich meine, so jetzt so ein Lackpartikel, das kann man ja wahrscheinlich vorher nicht sehen. Das schlägt ein und dann ist es da. Ne?
Genau.
Alles, was größer ist, kann man vielleicht noch das irgendwie erahnen oder irgendwie sehen. Ja, also ich sag jetzt mal auf den Geräten. Mhm. Aber wie kann man sich denn da schützen?
Ja, also du hast völlig recht. Das meiste kann man nicht sehen. Die kleinen Partikel, so sagen wir, ab 10, 5 Zentimeter wird's dann drunter wird's schwierig. Also 10 Zentimeter wird getrackt von NORAD zum Beispiel und von anderen Radarstationen. Mit Radar kann man das auflösen und die Raumstation kann den größeren Brocken ausweichen. Ja, ist zum Glück noch nichts Schlimmes passiert, aber ja, also man ist nicht gefeit dagegen. Und die kleinen Dinger, die kann man nicht sehen. Trotzdem muss man die auch vermeiden am besten. Ja, alles, was nicht hochgeht und Müll erzeugt, ist immer gut, wenn man es vermeiden kann. Und da passiert sehr viel. Das ist eine weltweite Aufgabe. Die Raumfahrtagenturen verpflichten sich mehr und mehr, da eine Vermeidungsstrategie zu machen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Die Ariane 6 zum Beispiel, die hat eine Oberstufe, die Satelliten einschießt oder positioniert. Und am Ende wird genau diese Oberstufe mit einem gezielten Manöver wieder in die Erdatmosphäre zurückgeführt und verglüht dann. Mhm. Ja, und vermeidet damit ein riesengroßes Problem, weil da sind Resttreibstoffe drin. Mhm. Es gibt auch Oberstufen, die passivieren, die lassen den Treibstoff ab. Dann kann der nicht explodieren oder nicht bersten, der Tank. Mhm. Und schlimm ist, wenn sich sowas zerlegt im Orbit. Ja, also wenn sich eine Oberstufe zerlegt, macht Tausende von Trümmerteilen. Und das ist dann wirklich wie bei Gravity, bei dem Film, so ein Effekt, wenn das kaskadiert, ja, und dann ist das ganze Orbit versaut sozusagen oder verunstaltet im Sinne unbrauchbar für die Raumfahrt. Ja. Das muss man vermeiden, auf jeden Fall.
Du sagtest gerade, dass sich die Organisation mehr und mehr committen. Das heißt, es ist noch nicht so, dass alle sagen, okay, wir versuchen diese Vermeidungsstrategie umzusetzen, sondern es ist tatsächlich noch so, dass einfach unfassbar viel oben bleibt. Verstehe ich jetzt mal.
Naja, die Satelliten, das ist ein Punkt, der, man, wir haben ja historisch bedingt Altlasten, sage ich mal. Ja, zig, hunderte von Altsatelliten, auch größeren Teilen, die tot sind, kann man sagen. Ja, die kann ich nicht mehr kontrollieren. Also muss ich warten, bis der Luftwiderstand sie so weit abgebremst hat, dass sie dann irgendwann verglühen. Am besten wäre es natürlich da, wenn man eine Mission hätte, würde zwei, drei von diesen großen Dingern einfach schnappen, runterziehen, verglühen lassen. So, aber das ist ja kein Business Case. Wer zahlt dafür? Das müsste eigentlich von der UN kommen. Da gibt es Bestrebungen, aber wer bezahlt dafür? Das ist ein Riesenproblem. Und vor ein paar Jahren hatte man die Fähigkeit, nicht an sogenannte unkooperative Objekte so gefahrlos anzudocken. Man stelle sich vor, ich kollidiere damit, dann vergrößere ich das Problem. Also muss ich möglichst auf einen Schuss das Ding packen und runterbringen. So, und das muss gelingen. Ja, es muss auf Anhieb klappen.
Und kann man sich dann auch vorstellen, so ähnlich wie wir teilweise auf der Erde ja so Müllsammlungen haben, ja, wenn wir uns die Meere angucken, dass man irgendwann eine Drohne hochschickt und die sammeln dann wahrscheinlich nicht in Netzen, sondern in anderer Form dann, genau wie du es beschrieben hast, dann doch sehr gezielt dann auch den Müll ein? Oder glaubst du, das wird eher nicht passieren, weil das ist finanziell, weil das sind ja dann auch immer die Auswirkungen dann nicht da war? Oder der Schaden muss so groß sein, dass es sich dann doch rentiert, da Drohnen oder irgendwas hochzuschicken, oder?
Ja, also man kann sich sowas, so ein Szenario schon überlegen. Wir haben zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, gerade die Raumstation ist ja riesengroß, ne? Das sind fast 500 Tonnen. Und warum eigentlich die nicht höher bringen in Orbit und irgendwann als Ressource nutzen? Ja, sie ist ja schon mit viel Energie zusammengebaut worden, hochgebracht worden, und vielleicht könnte man sie auf 1000 Kilometer bringen und dann irgendwann nutzen. Aber das vereinfacht das Problem in der Tat nicht, weil die Station altert und durch die Thermalwechselwirkung, also die Einstrahlung, Tagphase, Nachtphase, das sind große Temperaturschwankungen, das Material altert, es könnte zerbrechen und dann eben das Problem drastisch vergrößern. Deswegen macht man es nicht. Aber klar, zum Beispiel im geostationären Orbit, also auf der sogenannten 24-Stunden-Bahn in 36.000 Kilometern Entfernung von der Erde, das ist ja eine wichtige Ressource. Da werden die Slots für Nachrichten und TV-Satelliten und Wettersatelliten immer freigemacht. Das heißt, die Slots, die sind da sehr, sehr begrenzt, und deswegen geht man mit den ausgedehnten Satelliten in ein sogenanntes Graveyard Orbit. Also man schiebt die mit dem letzten Treibstoffrest ein paar Kilometer raus und schaltet sie dann ab. Und dann kann man den Slot wieder besetzen durch eine neue Einheit. Da wird's gemacht und da tummelt sich auch viel. Das ist weniger gefährlich natürlich, weil das sehr weit draußen ist. Und die Sachen, die könnte man in Zukunft vielleicht bergen. Aber auch da muss eine Wirtschaftlichkeitsrechnung da sein. Rechnet sich das oder nicht? Also eine Drohne, wenn wir irgendwann so weit sind, in, was weiß ich, in 50 Jahren vielleicht, könnte man diese Ressourcen bergen, so treibgutmäßig, und verkaufen. Ja, ist schon möglich.
Ja, weil das ist ja auch so ein bisschen der Trugschluss. Wir sagen auf der einen Seite, die Erde ist endlich, ja, der Weltraum ist unendlich. Ja, aber wenn wir immer Müll nachschieben, also hast du ja dann auch irgendwann den Effekt, genau wie du sagst, dass dann die Slots ja irgendwann auch besetzt sind. Ja, weil es wird ja wahrscheinlich nicht weniger hochgesendet werden, sondern eher in Zukunft noch mehr.
Das ist ein valider Punkt. Nehmen wir jetzt mal Starlink zum Beispiel. Das sind ja Tausende von Satelliten, ja, die das Problem im Prinzip vergrößern. Und mal gucken, wo das hingeht. Und die machen halt. Und auch da ist, sagen wir mal, eine gewisse Sensibilität vielleicht noch wünschenswert Richtung Müllvermeidung. Ja.
Wenn du an die Politik eine Forderung richten könntest, welche regulatorischen Weichenstellungen braucht es, um die Raumfahrt, sagen wir mal, in den nächsten 20 Jahren eher in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zu bringen?
Ja, das ist auch komplex. Also ich sag mal, Richtung Müllvermeidung oder Bergung jetzt von Altlasten, würde ich sagen, das ist eigentlich eine klassische UN-Aufgabe oder vielleicht auch für die EU. Da sollte man dann vielleicht mal einfach so eine Mission mal proklamieren und machen und ESA und oder nationale Raumfahrtagenturen beauftragen, vielleicht sowas durchzuführen. Aber klar, ne, muss natürlich das Budget dafür zur Verfügung stehen. Wenn ich das mache, fällt es an anderer Stelle, keine Frage. Aber das Problem wird damit vielleicht kleiner, wenn ich 2, 3, 4 von den großen gefährlichen Elementen wegbekomme. Dann könnte man statistisch gesehen hätte man wieder etwas Ruhe, aber ob der Effekt dann lang anhält, das müsste man mal durchrechnen, habe ich ja auch selber nicht gemacht. Ansonsten tut man viel für die Nachhaltigkeit und die Raumfahrt verschlingt jetzt nicht so viel Mittel. Also in gegenüber vielen anderen Bereichen sind wir eigentlich sehr preiswert und da kommt viel fürs Geld raus, auch wenn man das vielleicht nicht so direkt sieht. Ja, wir hatten es ganz kurz angerissen, die Forschung auf der Raumstation, die kommt auf der Erde zugute. Da sind sehr viele Industrien beteiligt. Der größte Posten ist Mensch und Gesundheit. Ja, das Ziel ist, die Gesundheitssysteme zu entlasten durch neue Verfahren, neue Therapien, neue Medikamente. Es kommen auch immer mehr kommerzielle Firmen rein, die forschen, die wirklich gezielt an Pharmazeutika forschen oder an anderen Dingen. Also da ist ganz viel erwartbar. Und die nächste Generation von Stationen im niedrigen Erdorbit, die wird das Thema Produktion von Nischenmaterialien noch steigern. Und das ist der nächste Schritt. Also wir müssen beginnen, Dinge dort oben zu produzieren, die wir hier gar nicht in der Güte herstellen können. Und dann kommt auch wieder ein Sprung in der Technik oder in der Anwendung zustande, wo es dann weitergeht. Und da schonen wir dann auch wieder Ressourcen.
Das wollen wir ja treiben, ne? Volker, sag mal, wo können wir uns denn informieren über solche Forschungsergebnisse? Wenn ich jetzt beispielsweise ein produzierendes Unternehmen bin und bin total interessiert an innovativen Materialien oder auch will neue Produktionsprozesse einführen, wo kann ich mich denn bei euch informieren?
Klassischerweise auf den Webseiten oder Anfragen bei den Pressestellen. Dort wird man dann in der Regel weiter vermittelt an die Fachleute.
Super. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja, wir sind auch leider schon am Ende unseres kurzen Podcasts angekommen. Aber bevor wir gleich ganz zum Ende übergehen, eine Frage an dich, Volker. Du hast das jetzt, wie ich finde, wunderbar illustriert. Nicht nur Weltraumschrott, gehen wir auch mal nach vorne, auch was die Weltraumforschung tut. Ja, also wie man im Weltraum eben mit den Ressourcen umgeht. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja unternehmerisch denkende Menschen. Wenn du einen Tipp für die hättest aus deiner gesamten Erfahrung mit dem Weltraum, mit dem Orbit, ja, wie ihr arbeitet, was wäre der eine Nachhaltigkeitstipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest?
Jeder Mensch kann was tun für die Nachhaltigkeit. Das fängt beim Beginn des Tages an. Wie viel Wasser brauche ich? Ja, nutze ich zum Beispiel Gießwasser für den Garten, Regenwasser für den Garten habe ich in meinem, es geht so weit, biete ich ein Angebot für Insekten in meinem Garten, für Wildblumen, für Nachhaltigkeit, biete ich Angebote für die Natur ein Stück, ja, räume ich Steinwüsten ab und mache blühende Landschaften, überspitzt gesagt. Nutze ich das Auto oder gehe ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Also jeder Mensch kann was tun. Jeden Tag. Wie vermeide ich Plastik? Kann man nicht ganz vermeiden, ist ja ein guter Rohstoff. Aber wie vermeide ich Müll? Jeden Tag. Wie ist meine Ökobilanz? Das kann ich selber, habe ich selber in der Hand, da kann ich was tun. Ja. Und das ist mein Tipp eigentlich. Denkt immer dran, wir sind auf einem Raumschiff mit endlichen Ressourcen. Ja. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Maß aller Dinge.
Lieber Volker, liebe Baha, vielen Dank euch für diese intergalaktische Folge mit unserem Raumschiff Erde. Und an euch da draußen in den unendlichen Weiten ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Kirchhoff. Heute haben wir noch einmal aus erster Hand erfahren, dass Raumfahrt eigentlich längst ein fester Bestandteil unserer technologischen Infrastruktur ist, ja, dass wir wirklich davon profitieren und nicht nur die Teflonpfanne aus dem Weltraum kommt. Und wenn wir unsere Umwelt nicht nachhaltig gestalten, riskieren wir eben wertvolle Ressourcen im All oder auf der Erde zu verschwenden. Und die Frage lautet also nicht, brauchen wir Nachhaltigkeit im All, sondern wie können wir die Erkenntnisse nutzen und sie auf unserem Raumschiff Erde anwenden, damit wir noch möglichst lange mit viel Speed uns im Weltraum bewegen können. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr über Nachhaltigkeit in der Raumfahrt und anderen Branchen erfahren wollt, bleibt einfach an Bord unseres Raumschiffs. Abonniert unseren Podcast und wir liefern euch die spannendsten Insights und Innovationen rund um nachhaltige Technologien, Ressourcenmanagement und Zukunftsstrategien direkt auf eure Kommunikationsfrequenz. Empfangen könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt. Egal, ob ihr gerade im Homeoffice arbeitet, im Raumschiff unterwegs seid, im Bad eure eigene Schwerelosigkeit testet, beim Bügeln den Countdown zählt und draußen mit Kind, Hund und Crew die Erde umrundet. Also wie immer findet ihr alle Infos in unseren Shownotes. Und denkt daran, ob Erde, Mond oder Mars, der Wandel beginnt bei uns allen und bei jedem selbst. Lebt lange und in Frieden und bis zum nächsten Mal, euer
Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Bleibt neugierig.